Guten Morgen noch einmal.
Vorgestern telefonierte ich mit einem Geschäftspartner von mir, mit dem ich regelmäßig telefoniere, weil wir so oft es geht, morgens unsere Geschäfte Gott hinlegen und ihn bitten, dass er uns bewahrt und segnet und, und. Und dann sagt er zum Abschluss bis Dienstag. Ich sage, hä? Also Montag. Montag sagt er, ist Feiertag. Ich sage, hä? Haben doch keinen Feiertag. Doch, sagt er, bei uns in Bayern ist Allerheiligen. Und da fühlen wir es mal, oh, jetzt kommt ja schon wieder die Zeit, wo alles düster wird. Ja, so, und ja, dann irgendwann taucht dann aber so am Horizont das Licht von Advent auf. Aber erstmal müssen wir durch diese düstere Zeit so durch. Ach ja, das hat, glaube ich, ein bisschen die Predigt beeinflusst. Na, wartet mal ab. Vor 40 Jahren, gut 40 Jahren, war ich in einer Baptistengemeinde in Bayreuth bei einer Lesung. Allzu oft hat man ja nicht so Vorrecht, bei einer Lesung dabei zu sein, aber ich liebe das, weil man dann den Autor so ein bisschen näher kennenlernt, sich hinterher vielleicht mit ihm noch unterhalten kann, seine Gedanken und so aufnehmen kann, wie das ist. Das war damals der Ulrich Schaffer. Und ich habe mir dann gleich zwei Bücher von ihm gekauft, nur so kleine Büchlein. Und ich möchte jetzt ein paar Gedanken von ihm euch erstmal vorlesen. Bitte nicht erschrecken. Mir geht es schlecht. Ja, dem Jens fällt gleich was runter. Mir geht es schlecht. Keiner mag mich. Alle meiden mich. Ich bin allein. Alles geht schief. Bei der Arbeit klappt nichts. Zu Hause ist alles tot. Meine Freunde begreifen nicht, warum es mir geht. Ich habe gar keinen Freund, weil alle in Klicken leben und ich nicht interessant genug bin, um einzudringen in die geschlossenen Gruppen. Nichts und niemand hilft mir. Ich fühle mich elend. Plötzlich geht es mir auf, dass ich mir selbst Leid tue und dass das gerade das ist, was die anderen so abstößt. Denn wenn jemand, der sich selbst Leid tut, versucht, den anderen zur Liebe zu zwingen und merkt damit nicht, dass Liebe nur freiwillig gegeben werden kann. Mir geht auf, wie ich mein Herzchen behüte und wie dadurch alles nur noch schlimmer wird und ich dem Leben immer unfähiger gegenüberstehe und so tatsächlich immer mehr Grund bekomme, mir selbst Leid zu tun. Mir wird nun der Teufelskreis klar, in dem ich mich befinde. Ich will mich dem Leben neu stellen und auch bereit sein, etwas von dem Schweren auf mich zu nehmen und vielleicht auch hier und da ein wenig über mich selbst zu lächeln. Meine Wehwehchen als Wehwehchen zu enttarnen. Vielleicht kann ich dann sogar meine Einsamkeit mit denen teilen, die sich jetzt von mir abwenden, weil sie mein Klagen und meinen jämmerlichen Ton satt haben. Nicht jeder würde so ein Gedicht schreiben.
Wir sind ja alles unterschiedliche Menschen. Der eine geht spazieren und sagt, guck mal, die Sonne strahlt zwischen den Wolken durch und jetzt scheint sie auf dieses kleine Blümelein. Und der andere sagt, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Siehst du denn nicht die Umweltkatastrophe? Alles wird wärmer und heißer und Unwetter und Hurricanes und.
Der dritte sagt, ach,
hör doch auf, ist doch eh alles egal. Ja? Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und den anderen zu beurteilen in seiner Unterschiedlichkeit, das macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Ja? Man muss ihn so stehen lassen. Was ich aber jetzt entdecke, ist in der ganzen Unterschiedlichkeit, gibt es für jeden Menschentyp, selbst für den Sanguiniker, der alles so leicht nimmt, Augenblicke, wo vielleicht solche Gedanken kommen. Augenblicke, wo etwas im Herz aufsteigt. Wenn wir Wikipedia nehmen, gut, Wikipedia hat nicht immer recht, ja. Aber wenn wir Wikipedia nehmen und uns mal reingucken, was bedeutet Furcht, dann lesen wir, das ist Angst zu haben vor etwas, was in der Zukunft auf einem zukommen könnte. Personen, Situationen oder. Von daher sehen wir, Furcht ist eigentlich irrational, oder? Weil wenn ich Angst habe vor etwas, das auf mich zukommen könnte, dann kann das kommen. Muss aber nicht. Das heißt, ich lähme mich selbst. Ich nehme mir Lebensfreude, weil ich an etwas denke, das überhaupt nicht so kommen muss. Das aber auch so kommen kann. Aber das ist in uns Menschen drinnen eine Situation, die wir so erstmal nicht einordnen können, macht uns Angst. Wir fürchten uns. Gerade jetzt so in der Zeit, die vor uns liegt, ist ja dieses "Fürchte dich nicht" ein gängiges Wort, oder? Ja, da war die Maria, was sagt der Engel zu ihr, als er kam? Fürchte dich nicht. Ja, ob die Grund zur Furcht gehabt hätte? Vor was? Vor dem Engel? Nein. Er hat bestimmt nicht Angst vor dem Engel gehabt. Vor der Situation, der Engel hat gesagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn kriegen. Weil die Maria war verlobt. Wisst ihr, was das im jüdischen Gesetz bedeutete? Steinigung, Tod. Denn wenn im jüdischen Gesetz eine Frau vor der Hochzeit schwanger geworden ist, dann war der Befehl, sie zu steinigen. Und jetzt verstehst du, warum der Engel erstmal sagen musste, dieselben Worte hört nur Wochen später der Josef, als die Maria ihm sagte, du, ich bin schwanger. Da steckte etwas in ihm. Es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten für ihn. Und ich bin sicher, dass der Josef seine Maria von Herzen liebte. Aber da stand jetzt das Gesetz. Vom Gesetz her müsste er seine Verlobte anzeigen. Tot. Oder da stand die Liebe. Auch da fürchte dich nicht. Wir entdecken, dass in unserem Leben Situationen kommen können, die so plötzlich sind. Gerade ging ich noch unbeschwert durchs Leben. Vielleicht hat der Josef sich schon richtige Freude auf die Hochzeitsfeier mit Pipapo und allem drum und dran. Und jetzt wird's anders. Von einem Augenblick auf den anderen. Ich bin so froh, dass wir einen Papa im Himmel haben, der all diese Situationen schon im Voraus für uns durchdenkt. Und der sagt, egal was kommen wird, der hat fürchte dich nicht. Dem Zacharias, ja, fürchte dich nicht. 73 Mal lesen wir in der Luther-Übersetzung, in der Elberfelder ist es nur 64 Mal, aber ich nehme jetzt mal die Luther-Übersetzung, 73 Mal lesen wir in der Luther-Übersetzung dieses Wort, fürchte dich nicht. Und wir wissen als bibelgläubige Christen, wenn etwas so oft in der Bibel steht, dann ist es für Gott sehr, sehr wichtig. Also für Gott ist es sehr wichtig, dass du und ich dieses Hören, auch heute Morgen, fürchte dich nicht. Vor was wir alles Angst haben können. Ich will euch mit zwei Personen dieses Thema heute etwas näher bringen. Eine Person aus dem Alten Testament und eine Person aus dem Neuen Testament. Will aber noch einmal da hineingehen, wie schnell solche Situationen aufkommen können. Ich war die Wochen in einer Gemeinde, 40 bis 50 Gottesdienstbesucher, auch ebenso viel Mitglieder. Wäre schön, Lüder, ne? So. Nickt ihr alle. So. Alles gut. Nee, nicht alles gut. Nach dem Gottesdienst habe ich was erfahren. Mitte November werden wir eine Gemeindestunde haben. Und es ist in dieser Gemeinde keiner mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen. Die komplette Gemeindeleitung tritt zurück und keiner ist da, der sagt, ich mach's. Und jetzt kann es passieren, Vereinsrecht, wenn keiner sagt, ich mach's, dass diese Gemeinde Ende des Jahres dicht machen muss. Und ich habe gefragt, warum ist denn keiner da? Die trauen sich nicht. Da hätte ich gern die Predigt gehalten. Fürchte dich nicht. Aber vielleicht hat mich auch so ein bisschen da inspiriert, auch diesen Gedanken mal nachzugehen. Warum habe ich denn Angst? Die ist doch irrational. Aber es steckt halt in uns drinnen. Es gibt ein Buch in der Bibel, das kapiere ich nicht. Das Buch kapiere ich schon, aber ich kapiere nicht, dass Menschen so blöd sein können. Ja, es ist wirklich so. Es ist das Buch der Richter. Da ging es ihnen gut. Und dann haben sie gesagt, na ja, dann lassen wir den lieben Gott mal einen schönen Tag wünschen. Und haben sich von ihm abgewandt. Dann ging es ihnen schlecht. Dann haben sie wieder geschrien und gebettelt, oh Gott. Und dann hat Gott einen Richter gesandt, einen Helfer. Und dann ging es ihnen wieder gut. Ein halbes Jahr später war dasselbe. Und das geht immer und immer und immer und immer. Sag mal, kapieren die nicht, was Sache ist? Kapieren die nicht, dass Gott ihnen immer hilft? Und warum laufen die immer wieder vor ihm davon? Und die erste Person, die wir uns da angucken, ist der Gideon. Der Gideon lebte in einer Zeit, wo die Midianiter schon 6 Jahre lang das Volk Israel versklavt haben. Auf eine ganz perfide Weise. Die haben gesagt, oh, macht mal. Und die Israeliten haben Korn angebaut und Wein angebaut und alles angebaut. Und jedes Mal, wenn Ernte war, kamen die Midianiter und haben gesagt, Dankeschön. Und die waren schon 6 Jahre am Hungern. Da waren nicht. Und dann haben sie sich geflüchtet in die Berghöhlen hinein und alles. Weil sie Angst hatten. Natürlich hat man Angst, wenn der Magen knurrt, oder? Ist das verständlich? Ich hätte auch Angst.
Ach, vielleicht. Bis die ersten 10 Kilo weg sind, nicht, aber danach schon.
Ja. So, und der Gideon, der hat sich, der Weizen ist ja früher fertig als der Wein, ne? Der hat sich zum Dreschen in die Kälte begeben, weil er war ja nicht doof, hat gesagt, da kommen die jetzt bestimmt nicht her, Wein haben wir noch nicht, die wollen also jetzt keinen Wein klauen, also gehe ich in die Kälte, wo der Wein gekältet wird und dort dresche ich mein Korn. Vielleicht kann ich so verstecken. Was sagt uns das? Der Mann hatte Angst. Oder? Stimmt er mit mir überein? Und dann kommt da plötzlich ein Engel und sagt dem Gideon, fürchte dich nicht. In einer Situation, wo der Knabe echt Angst hatte, kommt einer und sagt, hey, fürchte dich nicht. Und dann kommt in der ganzen Situation ein Schlüsselsatz. Der Gideon sagte, ach mein Herr, wenn Gott mit uns ist, warum ist denn uns dann all das widerfahren? Wo sind denn all die Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben? Selbstmitleid und Angst gehen Hand in Hand. Und Selbstmitleid klagt auch noch an. Gott, du bist ja schuld. Du hättest ja, wo bist du denn? Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Menschen Ähnliches erleben wie der Gideon. Weil immer weniger Erfahrungen im Glauben gemacht werden, fehlt uns der Glaube an ihn. Wir sind ja schon froh, wenn ein Husten verschwindet, wenn wir beten. Aber die Erfahrungen, die Gott uns geben möchte, sind ja weit größer. Aber da kommt dann schon wieder das Irrationale, dann haben wir Angst, um solche Erfahrungen zu beten, weil irgendwo tief im Herzen haben wir so lange keine mehr erhört, dann haben wir Angst, wieder nicht gehört zu werden. Genauso ging es dem Gideon. Aber Gott ist Gott und Gott bleibt Gott und Gott ist nicht schwächer geworden seit den Tagen von Gideon. Im Gegenteil, er hat an Stärke zugenommen, denn durch Jesus Christus ist deine und meine Erlösung in diese Welt gekommen und ein Satan hat bereits verloren, egal wie wir es drehen oder wenden. Und Gott wünscht sich, dass wir wieder Erfahrungen mit ihm machen. Erfahrungen, die so groß sind, dass sie unser Leben prägen. Ein Abraham hat gehört, fürchte dich nicht. Wann? Nach dem Kampf mit Lot. Warum nicht vorher? Eine Hagar hat es gehört, nachdem sie fortgelaufen ist. warum nicht vorher? Weil Gott manchmal erst dann in unser Leben hineinspricht, wenn wir bereit sind zu hören. Und dann trifft er uns manchmal an den tiefsten Punkt unseres Lebens. Aber da haben wir die Ohren offen. Ein Mose ging es genauso, als er zum Pharao ging. Gott hätte es ihm ja früher sagen können, bevor er aus seinem gemütlichen Nest zu Hause mit seiner Frau und seinen Kindern wieder zurück nach Ägypten kam. Dann, als es kritisch wurde, kam das: Fürchte dich nicht. Ein Josua hat es nicht gehört, als er den Stab von Mose übernommen hat, sondern ein Josua hat es gehört, als er über den Jordan gegangen ist, bevor er Jericho angenommen hat. Gott möchte so gerne, dass wir ihm vertrauen. Aber wenn er merkt, im Gerhard ist das Vertrauen so schwach geworden, der weiß nicht, wohin soll er gucken, dann kommt er. Er ist der Papa. Und sagt: Komm, jetzt nehme ich dich erstmal in den Arm und dann sage ich dir was. Fürchte dich nicht. Ist das nicht schön? Es ist nicht ein Überstülpen von seiner Übermacht in unser schwaches Leben, das wir vielleicht zu dem Punkt gar nicht annehmen könnten. Es ist ein in den Arm nehmen und sagen: Hey, ich bin doch da. Bin doch bei dir. Da steckt so viel Verstehen vor unseren Ängsten, vor unseren Fürchten mit drinnen. Und das macht mich schon wieder froh. All die Menschen, die ich aufgezählt habe, und es gibt ja noch viel, viel mehr. Ein Johannes hat es gehört, als er die Offenbarung geschrieben hat, und noch viel mehr. Die haben das gehört, damit der Glaube gestärkt wird. Es reicht halt nicht, nur zu hören, Predigt, Geschichten, Bücher, sondern wir müssen etwas erleben, damit wir es wirklich glauben. Wenn wir es nicht erleben, kommen wir genau an die Stelle zurück von Gideon. Ach mein Herr, wenn Gott mit uns ist, warum widerfährt uns dann alles das? Ich finde es so schön, was uns der Psalmist immer wieder vor Augen hält. Psalm 147, Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Angst schlägt Wunden. Aber er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er heilt die, die sagen: Keiner mag mich. Und er verbindet die Wunden. Gott ist dein Schmerz nicht gleichgültig. Aber er will die Leere in dir füllen und die Wunden reinigen und heilen, die du ganz tief in dir trägst, an die du vielleicht schon gar nicht mehr denkst. Der Wendepunkt kommt, wenn wir aufhören, zurückzuschauen und uns nach vorne. Was ist vorne? Vorne ist unsere Zukunft. Vorne ist das ewige Reich Gottes, in das wir alle mal einziehen werden. Hinter uns ist der Schmerz. Wir haben heute früh beim Frühstück diskutiert. Und dann sind wir drauf gekommen, wir müssten Gott noch mal sowas bitten. Meine Frau wünscht sich ganz, ganz Dolle ein Haus am See mit dem Steg. Ich sage, müssen wir Gott noch sagen, falls dein Haus im Himmel noch nicht fertig ist, dass er da noch ein bisschen backert und noch was im Steg hin tut. Das ist die Zukunft. Gott hat eine Zukunft für uns, die er im Moment am Bereiten ist. Vielleicht ist deine schon fertig. Ich weiß es nicht. Ich habe auch gesagt, ich habe auch noch ein paar Wünsche an meinen Schuppen da oben. Ja? Gott möchte, dass wir nach vorne schauen. Und wenn wir nach vorne schauen, dann lässt unser Selbstmitleid nach. Und wir haben in uns Raum, um Glauben zu empfangen. Halleluja. Gott will dir heute Morgen ganz persönlich sagen, ich will dein zerbrochenes Herz heilen. Freu dich doch, ich habe dich geheilt. So, nun gehen wir weiter. Bei dem Gideon war es ja so, als er das kapiert hat, hat er gesagt, gut, Ärmel hoch, dann will los. Und dann kennen wir die Geschichte von dem Video. Hat er einen Aufruf gestartet und alle sind gefolgt. Da war ein Heer mit 10.000 Leuten, das ist nicht wenig. Gott hat aber gesagt, Gideon, wenn ich dir sage, dass du keine Angst hast, dann möchte ich aber auch, dass ich die Ehre in deinem Leben kriege und nicht du. Wir kennen den Test mit dem Vlies, Glaubensstärkung von dem Video, und als das gestärkt war und er die 10.000 Mann zusammen hatte, sagt Gott, so, du warst dran, ich habe dein Glauben gestärkt, jetzt bin ich dran. Wir schicken mal alle die nach Hause, die sowieso verzagten Herzen sind. Und dann sind schon mal ein Großteil nach Hause marschiert. Die anderen mussten einen Test bestehen, wie man am Wasser trinkt. Und unterm Strich sind von 10.300 übergeblieben. Was würde jetzt menschlich in dir wieder aufstehen?
Schaut mal, und das finde ich an dieser Geschichte so verwunderlich. Hey, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann ist es doch vollkommen egal, wie die Umstände sind. Das ist Gottes schöpferisches Wort. Ja, mit 10.000 brauche ich vielleicht keine Angst haben, aber mit 300 ja. Worauf kommt es sich also, der Gideon stützen? Auf seine Soldaten? Wort Gottes. Und worauf sollen wir stützen? Auf das Wort Gottes. Gott soll und Gott will König sein. Nun schauen wir uns die zweite Person an. Neues Testament. Ich entführe euch mal an See Genezareth. Jesus war am Predigen, umherum war Gewimmel, Corona war nicht in Sicht, keiner hatte eine Maske, deswegen haben sie ihn besonders dicht bedrängt. Ja? Und irgendwann wusste Jesus gar nicht mehr weiter, und dann sieht er da zwei Fischerboote. Und dann steigt er in das eine und sagt zu dem Fischer, kannst du mal ein bisschen rausrudern? Wem gehörte das Boot? Simon Petrus. Und der Simon Petrus war ziemlich gefrustet. Und er hatte eine Nacht hinter sich, wo er jede Menge versucht hat und kein Erfolg. Wenn ein Fischer keine einzige Schwanzflosse fängt in einer ganzen Nacht, dann kann was entstehen? Furcht. Und die Bibel sagt uns das nicht ganz genau, aber sie lässt so ein bisschen durchblicken. Der Simon war kein industrieller Fischer, der 20 Boote draußen hatte und wenn halt eins nicht fängt, naja, dann kommt, wenn die anderen schon was haben. Nee.
Er war auf sich selbst angewiesen, vielleicht noch auf seinen Bruder Andreas. Und mit den Römern, mit der Besatzungsmacht, kamen zwei gravierende Dinge, die auch Angst machen konnten. Die Steuereintreiber, die gesagt haben, her mit der Monete. Und Römer, die sich einen Dreck drum geschert haben, dass es einen Sabbat gibt, sondern die, als die frommen Juden zu Hause geblieben sind, rausgefahren sind und am Sabbat gefischt haben und tags drauf verkaufen konnten und die anderen gingen leer aus. Und so wird sich der Petrus gedacht haben, lass ihn reden im Boot, und hat seine Netze weiter geflickt, hat nur halb zugehört. Und Jesus setzt sich in das Boot, ein Zeichen, er ruht. Und er fängt an, das Volk zu lehren. Petrus wollte wahrscheinlich gar nicht zuhören. Aber wenn da einer in deinem Boot ist, 5 Meter von dir entfernt und du davor dich am Herumpütschen bist, dann hörst du zweifellos zu. Ach, lass ihn reden, wird sich der Petrus gedacht haben. Der weiß nicht, wie das ist, wenn einem in der Kühle der Nacht der Wind um die Ohren bläst. Woher soll er denn das auch wissen, der Prediger da? Ich weiß nicht, wie Jesus sich konzentrieren konnte. Denn ich glaube, Jesus hat in seinem Herzen genau gespürt, was in dem Petrus abgegangen ist. Und trotzdem hat er gelehrt. Und dann gab es irgendwo einen Punkt, da unterbricht er seine Rede. Na, ist er jetzt fertig, wird Simon gedacht haben, dann kann ich ihn ja wieder ans Land rudern und schlafen gehen. Und Jesus dreht sich um und guckt ihn voll ins Gesicht und sagt, Simon, fahr noch mal raus und wirf die Netze aus. Geht's dir auch manchmal so, wenn Gott dir was sagt? Ach, mir geht's schon manchmal so. Ich weiß nicht, was der Simon sich gedacht hat. Aber es wird uns überliefert, dass er gesagt hat, du hast zwar keine Ahnung, aber auf dein Wort hin, ich versuch's einfach. Glauben? Null. Gehorsam? Okay. Und dann fährt der raus und fängt 153 hat er ein anderes Mal gefangen. Aber er fängt so viel, dass er das Netz nicht alleine reinziehen konnte. Und bei der anderen Geschichte, wo 153 steht, war es auch so, dass er das Netz nicht selbst reinziehen konnte. Also gehen wir mal davon aus, das waren auch so 150 Fische. Ich habe mal mehrere Jahre Fische verkauft und ich weiß, dass im See Genezareth ein Fisch besonders häufig vorkommt. Heute wird er sogar nach dem Simon Petrus benannt, das ist der Petrusfisch. Der ist so lang und wiegt 2,5 Kilo. Wer kann rechnen? 150 mal 2,5 Kilo sind? Danke. Heute würdest du für so einen St. Petrusfisch 20 Euro das Kilo zahlen. Sind an einem Fang 7.000 Euro. Ob es dem Petrus gut ging? Dass die Steuereintreiber kommen. Ja? Das muss man sich vorstellen. Genauso plötzlich wie von Gott ein... Fürchte dich nicht, in dein Leben kommt, weil ganz plötzlich Situationen in deinem Leben sind, die du nicht mehr verstehst. Genauso plötzlich kommt die Hilfe in einer Art und Weise, die all unsere Gedanken übersteigt. Ich liebe es, dass ihr nach den Gottesdiensten Zeugniszeit habt. Ich finde, das müssen wir immer stärker machen. Denn das wird uns als Christen unterscheiden. Die Begegnung, die wir mit Jesus jede Woche, jeden Tag haben.
Schaut mal, ein paar Tage vorher war Jesus im Haus von den Petrus. Die kannten sich also schon. Was hat er da gemacht? Denn Petrus seine Schwiegermutter geheilt.
Aber Dinge, die anderen passieren, sind trotzdem noch immer so weit weg. Du und ich, wir müssen eigene Erlebnisse mit Gott haben. So wie ein Simon Petrus, der rausgefahren ist und die Netze mit reinbringen konnte. Also das Erzählen sehr gut, nicht nachlassen. Aber du und ich müssen aufstehen und sagen, ich wage es wieder neu mit Jesus. Vertrau den Worten, Jesus. Auf dein Wort hin will ich glauben.
Ich war vor 14 Tagen in Wien, wir hatten Jahrestagung, und dann habe ich mir gedacht, ich bleibe zur Übernachtung
bei meinem Bruder, der wohnt in Niederbayern, dann die Strecke ein bisschen geteilt, musste mit dem Auto runter,
letzten Jahre bin ich im Zug und so, aber ich musste einiges mitnehmen an neuen Sachen, also bin ich mit dem Auto runter, und dann sagt mein Bruder zu mir, du, ich habe ein Buch geschrieben.
Oh, du, hätte ich dir ja gar nicht zugetraut, nicht von der Intelligenz, aber dass du dich hinsetzt und ein Buch schreibst. Warum? Wer sagt er?
Das hat Gott mir beauftragt. Ja, sag ich.
Wer sagt er? Und ich wollte nicht. Dann hat Gott mir sogar einen Titel für das Buch gegeben und ich wollte nicht. Und dann habe ich Wochen mit Gott verhandelt, warum ich dann ein Buch schreiben soll, meinte er. Sagte Gott, weil du in deinem Leben viele, viele Erfahrungen mit mir gemacht hast. Und das ist es wert, dass es andere erfahren. Und dann hat er sich hingesetzt und hat ein Buch geschrieben. Ein ganz einfaches Buch. Man merkt, er hat keine schriftstellerische Erfahrung. Aber ein Buch voll mit Erlebnissen mit Christus. Ich habe es in einer Dreiviertelstunde durchgelesen. Ich habe meinen Bruder ganz neu kennengelernt. Ich habe meine Vergangenheit ganz neu kennengelernt, weil er da auch viel beschrieben hat, was wir als Familie erlebt haben. Das ist schon lang verdrängt. Dann kam ich ins Nachdenken, was hast du denn schon alles erlebt? Wir müssen einfach uns das immer wieder vor Augen lesen, wie Gott uns den Arm entgegengestreckt hat und gesagt hat, schlag ein, wir gehen gemeinsam einen Weg und du wirst große Dinge erleben.
Als der Petrus aus dem Boot stieg, die ganzen Fische da drinnen,
da fiel er von Jesus hin und hat gesagt, Jesus, geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Ja, das ist auch ein Stück der Wahrheit, dass wir, wenn wir Begegnung mit dem Allmächtigen haben, wenn wir seine Wunde erleben, merken, was wir eigentlich sind. Dann erschrecken wir manchmal über uns selbst. Und was passierte dann? Er wird von Gott berufen. Und er folgt Jesus nach. Da merken wir, ein sündiger Mensch ist für Gott kein kein Hindernis, zu sagen, komm, folg mir, schlag ein, deine Sünden sind dir vergeben, alle. Fürchte dich nicht. Und Jesus überwindet den Graben, der zwischen ihm und dir und mir steht. Und Petrus sagt er, du wirst keine Fische mehr fangen, Menschen sollst du fangen. Weiß nicht, was Gott zu dir sagt. Aber eins weiß ich, das fürchte dich nicht, gilt für dich und gilt für mich. Alle Menschen, alle, die Jesus gefolgt sind, haben es nie bereut. Der eine oder andere hat dann wieder umgekehrt, ist einen eigenen Weg gegangen. Aber wenn ich mit solchen Menschen spreche und sie daran erinnere, an die Zeit, wo sie Jesus gefolgt sind, sagen mir alle, die schönste Zeit in meinem Leben. So, jetzt will ich schließen, indem ich euch eine der Geschichten erzähle, die in dem Buch von meinem Bruder stehen. Meine Eltern waren ja nicht reich. Die waren sehr arm. Mein Vater war eigentlich Bäckermeister. Das hieß, er hätte seine Familie gut ernähren können als Bäckermeister. Und dann ist er ja, also ist er Gottes Ruf gefolgt, ist Pastor geworden. Und da war es schon ganz, ganz schwach. Die Familie wurde quasi durch Hühner- und Schweinezucht ernährt. Mehr war dann nicht drinnen. Und so war es das höchste der Gefühle, wenn meine Eltern uns Kinder gebackt haben und wir mal am Wochenende irgendwo raus in die Natur sind. Das war schon toll. Und in der Obersteiermark gibt es einen kleinen Gebirgssee, der Innerringsee. Der ist so glasklar, da kannst du meterweit reinschauen und siehst jeden Stein. Wunderbar. Wenn du schwimmst, dann möchtest du da beim Schwimmen den Mund aufmachen, weil das Wasser so köstlich ist, absolute Trinkwasserqualität, dass du sagst, so, und der Bruder, der das Buch geschrieben hat, ist mein Bruder Siegfried, hat zum anderen Bruder, der ihm am dichtesten vom Altersunterschied war, gesagt, sag mal, komm mit, wir fahren mal an Innerringsee. Wir gehen da spazieren, lassen mal so die Jugend wieder auf uns einfließen. Und dann sind die am Sonntagnachmittag zum Innerringsee gefahren und haben das Auto abgestellt und sind dann wie die jungen Kälber da um den See gehüpft. Es gibt einen Rundweg, der See ist nicht so groß, in einer Dreiviertelstunde kannst du da rummarschieren. Und dann sind die links und rechts noch in die Berge und hatten einen Spaß und eine Freude und haben sie die Geschichten aus der Kindheit erzählt. Und dann sagte mein jüngerer Bruder, das haben wir so jetzt, aber jetzt wird's Zeit, 3 Stunden waren die da. Wir müssen beide morgen arbeiten und komm, lass uns nach Hause. Ja, gut, lass uns nach Hause. Dann gehen sie den Weg zurück zum Parkplatz und wollen ins Auto steigen und Sandy, die nächste Stadt ist ungefähr 30 Kilometer weg. Es wird schon dämmerig. Morgen musst du zur Arbeit. Was kommt in dir auf? Ja. Und die zwei haben Folgendes gemacht. Die sagen, wir haben hier keine Chance. Wo sollen wir den Schlüssel finden? Gott, du weißt es. Dann sind sie sich am Auto hingekniet und haben gebetet. Und dann sind sie nochmal losmarschiert. Einfach nur. Plötzlich hören sie beide ein Stopp. Beim Stehen. Siegfried guckt runter, steht er vor dem Bach und im Bach liegt sein Schlüssel. Hey! Wir können Erfahrungen mit Gott machen. Und sind es nur solche. Aber solche Erfahrungen prägen. Prägen sogar ein Buch zu schreiben, obwohl man es nicht will. Lass uns aufbrechen. Lass uns einfach ohne Angst ihm nachfolgen. Denn sein Fürchte dich nicht steht über dir und über mir. Frieden.